Man unterschätzt, was ein Kind bedeutet. Eins, nicht fünf. Ich sehe das an einem. Ich sehe das, wie man verzweifeln kann, wenn das Kind zum 100. Mal nicht hört, aber wenn einen dringenden Termin hat und das Kind will nicht die Schuhe anziehen, ja? Also, und das ist bei einem. Wie willst du das mit fünf machen? Ich kenne nur eine Frau, die das hingekriegt hat. Sonst niemanden.
Zwei Mütter. Feature von Isabel Engels.
Ich habe ein Foto von ihr, wenn du sehen willst. Also ich habe da oben ein Fotoalbum. Ich glaube, da sind ein paar Fotos drin. Aber ja, das war sie, unsere leibliche Mutter. Ich sehe, wenn ich sie anschaue, sehe ich mich gar nicht. Ich weiß, dass ich ihr ähnlich schaue. Ich habe zum Beispiel ihre Augenbrauen, sehe ich gerade. Aber so verbinde ich gar nicht mehr so viel mit ihr.
Songül ist die jüngste der fünf Kinder von Hassan und Kesiban.
Ich bin ständig auf ihrem Schoß gesessen. Und ja, sie hatte immer lange Röcke an und irgendwie Hemden, wie sie da ausschaut, und immer ein Kopftuch. Und wenn sie gearbeitet hat, also so hing es runter, und wenn sie gearbeitet hat, hat sie sich die Bänder oben zusammengeschnürt am Kopf. Genau.
Kesiban wird 1969 in der Türkei geboren, als erstes von insgesamt sechs Kindern. Im Alter von 16 Jahren kommt sie nach Österreich. Der Vater ist ein Gastarbeiter der ersten Generation.
Was ich auch weiß, dass sie als Kind so furchtbar ehrgeizig war und sie wollte immer in die Schule gehen, noch in der Türkei. Aber sie durfte nie, nur ihre Brüder durften in die Schule gehen. Und dann hat sie denen immer die Schulbücher weggenommen und hat aus deren Bücher sich selber Schreiben beigebracht und so. Und war doch von sich aus gewillt zu lernen und was aus sich zu machen, aber irgendwie kam ihr das Leben dazwischen.
Ich sehe das als Verantwortungslosigkeit, irgendwie fünf Kinder in die Welt zu setzen, obwohl ich meine Geschwister natürlich alle liebe und sie nicht missen möchte, aber fünf Kinder in die Welt zu setzen ohne Versorgungssicherheit.
Halil ist der Erstgeborene. Ein Jahr nach Halil wird Pina geboren.
Mein Opa hat meiner Mutter oftmals gesagt, hier in Österreich kriegt man nicht so viele Kinder, man hat den Platz nicht in den kleinen Gemeindewohnungen oder was, gell? Die Kinder kosten viel, die brauchen viel Aufmerksamkeit, es geht nicht, ne? Es wird dir zu viel werden, hör doch auf, du hast dann jetzt ein Mädchen, einen Jungen, das reicht, nur so auf die Art. Und meine Mutter hat gesagt, ist mein Körper, mein Leben, ich ziehe sie groß. Hättest du das bloß einmal gemacht, ne?
Es folgen knapp hintereinander Leila, Dogan und Songül.
Ja, sie hat darauf bestanden, dass sie fünf Kinder kriegt, denn Songül bedeutet im Türkischen letzte Rose. Also ihr war bewusst, die Songül wird das letzte Kind.
Und eigentlich, es war so ein kleines Haus, aber ich habe es als urgemütlich empfunden. Und gleich, wenn man bei der Tür reinkommt, ein Wohnzimmer und die Küche. Und ich glaube, ich weiß echt nicht mehr, aber ich glaube, wir Kinder haben alle in einem Zimmer geschlafen. Und wir sind fünf. Das war sicher sehr eng. Aber es hat gepasst. Hauptsache, die Eltern sind da.
Die siebenköpfige Familie wird mehrmals delogiert, zieht innerhalb Wiens von einer Wohnung in die nächste und schließlich nach Niederösterreich, in einen kleinen Ort.
Ich kann mich dann auch mal erinnern, dass da sogar einmal der Strom ausgestellt wurde, glaube ich, weil da die Rechnungen nicht bezahlt wurden. Und ich glaube, das dauert lang in Österreich, bis der Strom einem da abgedreht wird. Da muss man schon einige Mahnungen verpassen.
Wir haben in diesem Haus in Großengersdorf gewohnt und es ist ziemlich am Land draußen. Und da gab es ein Kartoffelfeld und meine Mutter hat irgendwie mit dem Bauern, dem das Feld gehört, ausgemacht, dass sie sich die restlichen Kartoffeln holen darf, die Maschine nicht rausglaubt, damit sie für uns Essen hat. Also ich glaube, wir haben ziemlich am Limit gelebt.
Ich kann mich erinnern an so Tage wie, ja, dass uns unsere Tanten das Essen gebracht haben, weil wir keins hatten. oder dass wir uns zu fünf zwei Würstel teilen mussten oder, keine Ahnung, mein Vater hat 3 Kiwis gekauft und wir hatten alle Hunger da drauf und das war so schnell leer und er hat dann immer so Sachen versprochen wie, morgen gehe ich und kaufe Kiwis, ja, also das waren die Highlights. Ich hatte nie eine Puppe, meine Tochter hatte ein Zimmer voll davon, aber wir hatten nicht eine, also ich weiß noch, einmal haben wir, vielleicht irgendwie war das Caritas oder weiß nicht, haben wir ganz schön viel Gewand geschenkt gekriegt. Das war die Welt, also schönes Gewand, schöne Schuhe, also das haben wir nicht gekannt.
Mein Vater ist oft weggegangen in irgendein Kaffeehaus und in irgendwelche Spielhöhlen oder ins Wettbüro oder so. Und meine Mutter musste mit der Situation zurechtkommen. Und dann war es halt, glaube ich, dann nochmal ganz schwierig, als er dann keinen Job mehr gehabt hat. Und es war ihm bestimmt auch viel langweilig und dann hat er auch zu trinken begonnen und ja, das sind dann halt diese üblen Geschichten, die man halt so kennt.
Das bisschen Geld, was dann noch war oder das Kindergeld etc., hat der für solche Sachen auf den Kopf gehauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, weiß nicht, ein Anfang 20-Jähriger weiß, was das auch für Konsequenzen hat, wenn er da die gesamte Miete reinhaut in seinen Automaten.
Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo meine Eltern gestritten haben. Sie hat ihm irgendeine Seidenhose gebügelt und das Bügeleisen war zu heiß eingestellt und das ist natürlich verbrannt, also ist ein bisschen schwarz geworden. Und ich weiß noch, dass mein Vater wütend war und sie hat es überhaupt nicht eingesehen. Also das weiß ich noch, aber so, sind nur Fetzen.
Meine Mutter hatte, glaube ich, auch mal mit dem Gedanken gespielt, sich unterscheiden zu lassen, obwohl mein Großvater das so nie erlaubt hätte. War, glaube ich, einfach so.
Ganz oder gar nicht, nur so ein bisschen. Weißt, ich glaube, bei meinen Eltern war das einfach so ein kurzes Aufflackern und dann wäre es vorbei gewesen. Hätten die sich irgendwie kennenlernen dürfen, zusammen sein dürfen und sich dann wieder trennen dürfen, wäre nicht schief gelaufen. Ich kann mich an einen Nachmittag erinnern und wir hatten irgendwie schöne neue Filzstifte. Wow, was für ein Segen, keine Ahnung, die waren so schön. Und dann ist mein Vater nach Hause, hat nur sich irgendwie umgezogen, rasiert, keine Ahnung, und wollte wieder raus und wollte feiern oder ich weiß nicht. Meine Mutter da drauf hin, voll ausgerastet und vom Wegen und wohin und nein und du bleibst hier und hat sich zwischen Papa und Tür gestellt. Nein, der Papa hat sie geboxt und ist davon. Und sie ist wie ein Häufchen Elend zurückgeblieben und wir haben uns um sie kümmern müssen. Also wir, wie alt war ich da? 5? Mein Bruder ist vielleicht 6. Ja? Und wir sind hin und die Mama getröstet und du bist eh eine schöne Mama, wenn sie gesagt hat, sie ist so hässlich und deshalb geht er zu anderen Frauen oder keine Ahnung, was wir als Kinder schon alles mit anhören mussten. Und dann weiß ich noch, das war das Skurrilste, was ich je gesehen habe, hat sie sich mit unseren Filzstiften geschminkt, mit der rosa Farbe die Lippen angestrichen und mit blau die Augen, also wirklich mit den Filzstiften. Sie hat dann ausgesehen ein bisschen wie ein Clown, wir fanden es super lustig. Bis sie dann gelacht hat und geweint hat und gelacht hat und geweint hat. Also wir haben uns null ausgekannt. So verzweifelt war sie irgendwie.
Ich habe von den vorigen Selbstmordversuchen meiner Mutter überhaupt nichts mitgekriegt. Meine Geschwister meinten sie schon.
Also ich weiß nicht, ich weiß halt von einem Versuch, wo ich halt als kleiner Junge diesen Strick entdeckt habe und dann versucht hatte, den zu verstecken. Und ich meine mich erinnern zu können, dass ich das meinem Vater gegenüber verschwiegen habe, weil ich da irgendwie Angst hatte, dass er sie vielleicht möglicherweise schlägt oder so. Das ist das Einzige, was ich noch irgendwie in diesem Zusammenhang in Erinnerung habe.
Der Tag war irgendwie schon so komisch begonnen, weil der Halil und ich, wir haben sehr, sehr gern die Schule geschwänzt, weil da wir dort nichts zu suchen hatten oder nichts verstanden haben, wir wollten nicht hin. Und an vielen Tagen sind wir einfach zu Hause geblieben und haben ja unsere Serien geschaut. Und meine Mutter hat eben, weil sie es vielleicht nicht besser wusste, hat uns dann gar nicht weiter versucht, in die Schule zu kriegen oder, ne? An manchen Tagen hat sie uns vielleicht bis zur Tür geprügelt. Und an dem Tag hat sie aber wie eine Irre darauf bestanden, dass wir in die Schule kommen, weil die Schule ist so wichtig und wir müssen da jetzt hin und raus mit uns. Und an dem Tag war irgendwie komisch. Ich habe mich das erste Mal in der Klasse ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann vielleicht mal ein Wort mal verstanden oder keine Ahnung, ich war ganz glücklich. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich so hüpfend und singend nach Hause gegangen bin. Dann bin ich rein und die doofen Polizisten, viel zu langsam für mich, ich war anscheinend so schnell, und bin rein. Und ich habe noch meine Mutter hängen gesehen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch, witzigerweise, ich habe so auf ihre Socken gestarrt. Und so bunt gestreifte Socken. Und die baumeln da so. Also, es war wirklich so krank. Der Opa war ziemlich verzweifelt. Sein erstes Kind, ne? Hat den schon, ich glaube, das hat den schon sehr gebrochen. Da habe ich ihn das erste Mal nicht mehr als fit erlebt, oder? Wie soll ich sagen, nicht mehr als den starken Mann, den ich immer gesehen habe. Das erste Mal. Nee, weiß nicht, ist ihm irgendwie gebückt vorkommen oder zerbrechlich, weiß nicht. Mit der Riesenentscheidung, wohin mit seinen 5 Enkeln, ne?
Keiner der Verwandten sieht sich in der Lage, alle 5 Kinder gemeinsam aufzunehmen. Doch die Geschwister voneinander zu trennen, das will man auf jeden Fall vermeiden.
Mein Opa hat mir eingetrichtert, das war oftmals dann wirklich, jetzt noch ist es oft problematisch, dass ich das so eingetrichtert gekriegt habe. Ihr habt keine Mutter mehr, du bist jetzt die Mama. Verstehst du? Also, die haben mir das allesamt gesagt, du bist für deine Geschwister verantwortlich. Du musst dich um deine Geschwister kümmern. Du.
Und dann irgendwann wurde beschlossen, dass wir ins Landesjugendheim am Gießhübel kommen. Sind wir dann dorthin übersiedelt. Und ich hätte dort eigentlich gar nicht aufgenommen werden sollen, weil ich erst 4 Jahre alt war. Dann hat man aber gesagt, aber das sind 4 Geschwister, so dann machen wir halt eine Ausnahme. Deswegen war ich dort immer das Küken.
Da wurden, weil das glaube ich der Heimleitung ein Anliegen war, dass wir den Kontakt zu unserem Vater noch irgendwie aufrechterhalten und Besuchstermine vereinbart mit ihm und er hat sich dann nicht dran gehalten. Das ist schon schlecht, ja. Das ist.
Ich kann mich noch erinnern, die Song hat dann sehr viel irgendwie die Mama vermisst, hat viel von ihr geträumt, ne? Einmal hat sie, das war das Skurrilste irgendwie, sind wir aufgewacht und die Song steht am Fensterbrett. Dann sagt sie, da ist die Mama. Die Mama fliegt da und sie will mitfliegen. Und sie ist am Fensterbrett gestanden und wollte auch. Da ist die Mama, so schön hat sie die Mama noch nie gesehen, mit offenen Haaren, in dem schönen weißen Kleid. Und zeigt ihr, sie soll springen. Boah, das war so ein Schockmoment. Da hat die Songel nur runtergerissen. Ja, aber ich meine, wie willst du das einer 4-Jährigen erklären? Dass das nur ein Traum war, dass die Mama nie wiederkommt? Hm?
Zur selben Zeit, im Jahr 1998, lebt nur wenige Kilometer vom Heim entfernt Angela Sasshofer, eine Frau, die auf die 40 zugeht, viel in der Welt herumgekommen ist und nun im Büro einer Firma in der Nähe von Wien arbeitet.
Ich war in so vielen Ländern. Ich war in Japan und ich war in Südamerika und ich habe mich in Algerien aufgehalten. Ich hätte noch einige Länder dranfügen können, aber im Prinzip war dieses Thema, mich in ein fremdes Land, Leute, Sprache einzulassen, für mich einmal abgehakt fürs Erste. Da war die Sehnsucht gestillt. Ich hatte meine beruflichen Erfahrungen, ich hatte die Sprachen gelernt, die ich wollte. Ich hatte mit Männern zusammengelebt, die mich interessierten. Und es war die Sehnsucht, da etwas ganz Neues zu machen, was ganz anderes, was mich wieder ganz neu fordert und nicht etwas Vertrautes, halt in einer anderen Tonart. Ich hatte selbst keine Kinder, hatte aber auch nie diesen Wunsch verspürt, zu heiraten und Kinder zu bekommen, weil ich habe ja mehr als einmal vielleicht die Gelegenheit gehabt, mit einem Partner eine Familie zu gründen, aber das war nie, nie mein Wunsch. Und ich bin doch jemand, der dann sehr seiner Intuition folgt. Ich habe schon immer wieder versucht, so zu leben, wie es für mich gut und stimmig war. Und es war für mich gut und stimmig, eine freie Frau zu sein.
Angela Sasshofer wird 1959 in Niederösterreich als erstes von vier Kindern geboren.
Ich bin so als typische älteste Tochter in einer ganz traditionellen, katholisch denkenden, lebenden Familie aufgewachsen. Habe am liebsten meine Puppen versorgt und die Puppenküche und habe Kleider genäht für meine Puppe. Und ansonsten habe ich gerne mit meinen zwei jüngeren Schwestern gespielt, irgendwo meinen Bruder bewundert, aber der hat in einer eigenen Welt gelebt, weil das war der Wilde, der unterwegs war mit seinen Burschen. Das war der Älteste auch am Rad und das Leben erkundet hat. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, mein Leben ist so bemuttern, beschützen, auf meine kleineren Geschwister aufpassen, meine Mutter unterstützen.
Die 54-Jährige sitzt am Sofa, von wo aus sich ein schöner Blick auf den leicht beschneiten Berg gegenüber bietet.
Und zwar haben wir im nördlichen Niederösterreich gewohnt, in der Nähe von Landerthei, in einem ganz kleinen Bauernort und wirklich so an der eisernen Grenze, wo man auch den Wachturm schon von der damaligen Tschechoslowakei sah, auch die Musik hörte, die die Wachsoldaten hörten. Und das war irgendwie das Ende der Welt.
Schon bald zieht es sie ins Ausland. Zunächst als Au-pair-Mädchen, danach als ausgebildete Europasekretärin. Zurück in Österreich ist Angela Sasshofer in unterschiedlichen Feldern der Wirtschaft und Wissenschaft tätig und lässt sich schließlich in Perchtoldsdorf bei Wien nieder.
Also nachdem ich mir diese 3,5 Jahre verpasst hatte, Nachdenkzeit in der Lebensmittelaromenfabrik, um herauszufinden, was ich wirklich, wirklich mit dem Rest meines Lebens beruflich machen wollte, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich etwas machen wollte, was mehr menschliches Engagement meinerseits verlangt. Und bin dann meinem Wunsch nachgegangen, mit Kindern zu arbeiten. Hatte zuerst diese exotische Idee, Straßenkinder in Brasilien zu beglücken. Und dann ist mir der Spruch meines Vaters eingefallen, also nicht seiner, aber den er oft zitiert hat, wozu in die Ferne schweifen Sie, das Gute liegt so nah. Ich musste ja eigentlich nur über den Gießhügel drüber vom Berchtoldsdorf, um in die Hinterbrühl zu kommen und in das Kinderdorf, SOS Kinderdorf Hinterbrühl zu gelangen.
Nach einem Erstgespräch steht ihr Entschluss fest. Sie wird SOS Kinderdorfmutter.
Ich wollte nie eine berufstätige Mutter sein. Ich wollte nie so abgehetzt und abgestrudelt Kinder hinter mir herziehen, vom Hort nach Hause schleifen und schnell ins Bett, damit man selber... Nein, das wollte ich nicht. Also ich hatte da eher schon dieses klassische Mutterbild vor mir, so Mutter als Hauptberuf, ja, Fulltime-Job. Und ich bin krankenversichert und ich habe Urlaubsanspruch und Pensionsanspruch. Und das war mir natürlich wichtig. Also das war für mich die freiste Form, Mutter zu sein. Mir hat das Konzept gefallen, dass man eine Ersatzmutter ist für Kinder, die nicht bei der eigenen Mutter aufwachsen können, bei den eigenen Eltern. Und dass es das ist, was Kinder brauchen, die seelisch verletzt sind, einfach einen Platz zum Heilen. Und irgendwie die Aussicht, so jemand zu sein, also ein Platz zu sein, war schon sehr inspirierend. Das ist schon eine herausfordernde oder hehre Lebensaufgabe.
Dezember 2000. Die Geschwister Halil, Pina, Leila, Dogan und Songül der älteste 12, die jüngste 6, leben bereits seit 2 Jahren im Landesjugendheim Gieshübel Hinterbrühl.
Irgendwann hieß es ja, wir haben jetzt einen Platz im SS-Kinderdorf in der Hinterbrühl gekriegt. Und dann kam die Angela vorbei und hat sich mal bei uns vorgestellt.
Alle anderen Kinder, bis auf 2 weitere, sind nach Hause gefahren zu den Eltern. Und diese Kinder haben die Weihnachtsferien im Heim verbracht. Nachdem die anderen verabschiedet waren, hat die Betreuerin meine 5 Kinder sozusagen dem Alter nach aufgeschlichtet vor mir. Und ich habe jedem die Hand gegeben. Ich habe gedacht, mein Gott, sind die klein.
Und dann war es so, dass eines Tages, und mit sowas rechnest du als Kind einfach nicht, ich habe es auch nie glauben wollen, kam dann irgendwann einmal der Engel daher, ich weiß auch nicht, ne? Deshalb bezeichnen wir sie auch so, nicht nur von ihrem Namen her, kam dann unser Angel daher. Und da war dann diese riesige, dunkle Frau, ne? Und kommt und sagt, sie muss uns jetzt kennenlernen, sie will uns kennenlernen und ob wir mit ihr spazieren gehen wollen, ob wir mit... Und ich habe gesagt, nein, wer bist du, was willst du von uns? Ne? Und die Song will gleich ihr die Hand geben und an ihr pickt und weiß Gott. Und ich habe mich richtig verraten gefühlt.
Und dann haben sie mir ihr Zimmer gezeigt und die Jüngste hat sich gleich einmal, ich habe mich aufs Bett gesetzt, hinter mich gestellt und hat gleich angefangen, meinen Kopf zu kratzen, wie eine Effin, die ihr kleines Kind laust.
Die Angela, die hatte damals Anfang 40 und hat halt gerade angefangen, weißes Haar zu bekommen. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gehört, was Läuse sind. Und dass die Babys von Läusen Nisten sind oder dass sie weiß sind im Haar dann so hängen bleiben. Entweder habe ich gesehen, dass jemand ganz weißes Haar hat, also der ist schon alt und ein Opa oder eine Oma, aber jemand, der noch natürliche Haarfarbe hat, aber schon weiße Stellen, das habe ich noch nie gesehen. Und habe sie gefragt, ob sie Läuse hat.
Ich war sehr erstaunt über diese Frage. Mir war das bis dorthin unbekannt, dass es wieder Kopfläuse gab in Österreich, weil selber hatte ich keine Kinder. 4 Monate später wusste ich ganz genau, was sie meint.
Und da hat sie mir im Nachhinein erzählt, dass sie von da an wusste, dass ich so ein bisschen so, dass ich zwar frech, aber ganz lieb bin. Und das war unsere erste Begegnung.
Und da weiß ich noch, da hatte sie so Budapester an und das ist mir damals irgendwie ein bisschen ganz komisch vorgekommen, weil ich irgendwie damals irgendwie für mich abgespeichert, dass Budapester Männerschuhe waren. Eigentlich so Anzugsschuhe, die haben so Löcher drinnen, auch so ein Muster oft so. Das war so der erste Eindruck von Angela.
Auch Leila, die Drittgeborene, hat das erste Zusammentreffen mit Angela gut in Erinnerung.
Natürlich war ich halt am Anfang schon vorsichtig, habe wenig mit ihr geredet und habe nur mal so zugehört, aber es war halt gleich wirklich so ein warmes Gefühl, was man hatte. Und sie hat uns nie den Eindruck übermittelt, dass wir Fremde für sie sind. Dass wir, vor allem ich, einfach gar nichts anderes machen habe können, als sie genauso in mein Herz zu schließen.
Und am 4. Februar 2000 eins sind dann die Kinder, die ich dann die nächsten 13 Jahre begleitet habe, beziehungsweise noch immer begleite, ins SOS-Kinderdorf gezogen. Am ersten Tag, Gott sei Dank, sind noch die Betreuerinnen vom Landesjugendheim mitgekommen. Die Kinder sind mit Sack und Pack, also hauptsächlich mit großen schwarzen Müllsäcken, bei uns eingezogen. Die Betreuerinnen haben ihnen geholfen, die Dinge einzuräumen. Ich habe inzwischen das Mittagessen gekocht. Händelhaxen und Salat und Reis, wie man es halt so macht, die sind nicht knusprig geworden, das ist mir alles irgendwie gekippt im Rohr, wie auch immer. Das war der Anfang.
Zum Beispiel unser erstes gemeinsames Frühstück. Und die Angela wusste selber noch nicht so ganz, wie sie mit 5 Kindern umgehen soll und wie sie uns bestrafen soll, wenn wir Unsinn machen oder so. Und wir sind dazu 6 am Tisch gesessen. Und
und wir hatten so einen großen Glaskrug.
Ich weiß nicht, wer als erstes ausgeschüttet hat. Ich glaube die Laila oder so hat als erstes ausgeschüttet und die Angela hat gesagt, so, jetzt musst du dich in die Ecke stellen. Dann schüttet die Pina aus, du musst dich auch in die Ecke stellen. Dann schüttet der Halil aus, ab in die Ecke mit dir. Und ich musste dann auch in die Ecke. Und dann der Dogan, der hatte am Anfang ein bisschen Angst vor der Angela, er kannte sie halt überhaupt nicht und war auch eher schüchtern mit fremden Menschen. Und hat dann auch absichtlich ausgeschüttet, weil er nicht mit ihr allein am Tisch sitzen wollte. Und dann hat sie rumgeschaut, hat gesehen, dass alle Ecken besetzt sind. Hat gesagt, so, du bleibst jetzt sitzen. Und dann, ich glaube, das war der erste Versuch, uns zu erziehen. Das hat gut angefangen.
Ja, in der Zeit habe ich auch gelernt, je lauter es wird und je turbulenter, umso ruhiger und klarer zu werden, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Auch manches Mal einfach zuzuschauen und zu erkennen, dass ich nichts in den Griff bekommen kann.
Sie wollte immer, dass wir in der Früh duschen, am Abend in die Badewanne. Entweder das eine oder das andere. Natürlich jeden Tag frische Unterhose. Das wirkt jetzt so urselbstverständlich. Aber sie hat wirklich jeden Tag hat sie gefragt, habt ihr eine frische Unterhose an in der Früh beim Aufstehen?
Die erste Zeit, ich glaube, es ist so, vielleicht wie wenn man ein Kind gebiert. Man hat, glaube ich, schon so einen eigenen Hormonausstoß oder so. Man ist so voller Energie und man braucht ja auch, weil man ist 24 Stunden fast am Tag, hat man das Gefühl gefordert, sich mit 5 Kindern auseinanderzusetzen, die neu sind, die auch für die man neu ist, die einen beschnuppern und kennenlernen wollen und dann irgendwann natürlich nach der Sonnenscheinphase anfangen, einen auszutesten. Die Sonnenscheinphase hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, schon nach einer Woche oder nach 3 Tagen hat die Älteste zu mir gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist nicht meine Mutter. Und da hatte sie teilweise recht, nämlich, dass ich nicht ihre Mutter bin, aber trotzdem habe ich bestanden, dass ich ihr was zu sagen habe. Ja, habe sie fest bei den Schultern genommen, habe ihr in die Augen geschaut und gesagt, und trotzdem tust du, was ich dir zu sagen habe. Am Sonntag darauf kam der Opa zu Besuch und sie lief ihm entgegen. Opa, Opa, die hat uns geschlagen. Opa, Opa. Ja. Ich habe gesagt, nein, das habe ich nicht. Aber ich habe darauf bestanden, dass sie tut, was ich sage. Gott sei Dank war der Opa auf meiner Seite und hat sich nicht so leicht, er kannte seine Enkeltochter, beeindrucken lassen und hat gesagt, das ist jetzt eure neue Mutter und Vater und ihr habt ihr zu folgen. War ich sehr froh drüber.
Wenn ich so meine Spinnereien hatte, hat sie immer gemeint, ich weiß, in Wirklichkeit schimpfst du nicht auf mich, sondern auf deine leibliche Mutter. Und ich habe immer gedacht, ja, red nur, dabei schimpfe ich eigentlich eh auf dich. Du bist die, auf die ich momentan böse bin.
Im Heim und auch bei meiner Familie und so, ich wurde immer dazu gedrängt, zu reden oder zu handeln. Und das war einfach von der Angela auch nie die Absicht, dass ich das tue, sondern ich habe immer erst eine Zeit gebraucht, bis ich dann einmal reden konnte und ihr sagen konnte, was mich bedrückt oder so. Und sie hat das immer wirklich nur abgewartet, bis ich von mir selber bereit war, mit ihr darüber zu reden oder ihr mich anzuvertrauen. Und das zeigt einfach von Respekt, den sie mir entgegengebracht hat. Und das war einfach wunderschön, sowas zu erleben dürfen.
Dass das Vertrauen in dem Kind wächst, da muss ich eben warten. Und wenn das so langsam wächst, ist ein Zeichen, wie sehr es verletzt worden ist, wie wenig da ist, ist okay. Ich gehe dann dem Kind nicht extra noch einmal nach, vielleicht ein bisschen entgegen, aber nur ein Stückerl, weil ich will auch die Initiative des Kindes starten. Ich sage, ich bin hier und ich bin zur Verfügung, aber du musst auch aus deinem Winkel raus und einen Schritt zu mir her machen. Du musst dich auch trauen, weil er diesen Schritt auf mich zuzumachen heißt, diesen Schritt aufs Leben zuzumachen. Es hat Jahre gedauert, aber sie ist dann gekommen.
Ich habe mich ganz oft mit ihr angelegt, ne? Bis sie geht, so auf die Art, bis sie uns auch verlässt. Und da hat sie immer, die hat mich immer genommen. Die hat uns nie geschlagen, ne? Und du weißt nicht, was wir aufgeführt haben. Wir waren so Katastrophenkinder. Und da hat sie mich immer so gepackt an den Händen und gesagt, ich gehe nicht.
Kurzfristig für 10 Sekunden oder so hat sie es immer wieder gegeben, dass ich mir gedacht habe, ich Trottel, was tue ich mir da an, mich von fremden Kindern so sekieren zu lassen, bis an den Rand des Wahnsinns zu treiben zu lassen. Aber wie gesagt, für ein paar Sekunden. Das war schon manchmal so, dass ich mich wirklich konzentrieren musste, um alles auf die Reihe zu kriegen. Sehr. Aber es ist gut. Es war trotzdem immer am Abend, wenn dann alle im Bett waren und geschlafen haben und selber fällt man so hundemüde ins Bett, aber so ein gutes Gefühl, an diesem Tag so viel geleistet zu haben, aber gar nicht so einfach da gewesen zu sein, so voll da gewesen zu sein. Und wie gesagt, ein großer Löffel aus dem Glas Nutella kann auch irgendwie wieder helfen. Die erste Zeit war es für mich gar nicht einfach, welche Position nehme ich ein. Ich wollte natürlich dem türkischen Erbe auch viel Platz lassen, der türkischen Kultur, bis mich eine Psychologin, die viel mit SOS Kinderdorf gearbeitet hat, darauf aufmerksam gemacht hat, dass es wichtig ist, dass ich ganz klar Position beziehe und einfach die österreichische Seite vertreten soll. Da gab es nämlich auch diese etwas abweisende Haltung des Ältesten, der mir, wir hatten weder Gebet noch Sonstiges, aber als Ritual haben wir uns, bevor wir zu essen begonnen haben, die Hände gereicht und uns guten Appetit gewünscht. Und ich habe gemerkt, dass er mir ausweicht, dass er immer versucht, nicht neben mir zu sitzen und habe dann mitbekommen, er möchte mir nicht die Hand geben. Ich habe das eben die erste Zeit immer gesagt, egal, ich bin fremd, ich will mich nicht aufdrängen. Wie dann diese Kollegin mir gesagt hat, du musst dich schon durchsetzen und genau klare Linien vorgeben, war ich in dem Moment so gestärkt, dass ich dann beim Abendessen gesagt habe, so, du isst so lange in der Küche alleine, bis du mir die Hand gibst, denn ich habe weder eine ansteckende Krankheit, noch bin ich schmutzig. Dann hat er geschluckt, aber alleine essen wollte er auch nicht und damit war das geklärt. Ich glaube, das war wichtig, vor allem, dass ich als Frau das Heft da ganz fest in die Hand nehme, denn das waren sie gar nicht gewohnt, aus ihrer patriarchalischen Kultur stammend. Das war ein wichtiger Punkt.
Natürlich hat unser älterer Bruder, wie es halt gewohnt war von der Familie, oft zu uns gesagt, ja, bring mir das oder bring mir das bitte oder hol mir das. Hat meine Mutter dann immer gleich gesagt, nein, du stehst auf und holst dir die Sachen selber. Sie sind nicht deine Diener. Du machst das, du bist nicht hier der Pascha im Haus.
Das ist irgendwie ganz interessant, ich weiß nicht, ob das nur in unserer Familie so war, oder ich glaube, ich wage mal zu behaupten, dass es in vielen türkischen Familien, die in Österreich leben, der Fall ist, dass der älteste Sohn irgendwie so ein bisschen so eine Stellung hat in der Familie, die irgendwie, glaube ich, ganz angenehm ist für den ältesten Sohn. Also ich weiß nicht, ich konnte mal irgendwie besonders viele Sachen herausnehmen, ohne dafür getadelt zu werden. Also mehr als meine Geschwister auf jeden Fall. Und das habe ich halt, glaube ich, immer, glaube ich, ganz, ganz geschickt gewusst auszunutzen.
Obwohl sie eben jetzt unsere Mutter war und unsere Familie, wollte sie trotzdem, dass wir unsere Herkunftsfamilie niemals vergessen. Und hat uns beiden eben auch zum Opa in die Türkei mal über den Sommer geschickt. Da habe ich dann halt aber wirklich gemerkt, dann nein, das ist nicht das, was ich möchte, weil einfach dieses, also das war ganz schrecklich für mich, das zu erleben. Und da habe ich dann für mich entschieden, das möchte ich gar nicht.
Obwohl wir immer ausgesehen haben wie ganz normale Türkinnen, wir sind immer rausgestochen wie Sterne.
Durch die Pubertät, durch, das war anstrengend mit den Mädels, die nicht wussten, wie dumm, also vor allem die zwei Ältesten, die nicht ihren Platz kannten, die so streng, also sehr traditionellen muslimischen Familie kommen. Und auf der anderen Seite die Einflüsterungen der westlichen Welt und die amerikanischen Serien, also die wussten nicht, wie kurz ihr Rock sein sollte und noch wie tief ihr T-Shirt ausgeschnitten sein sollte. Die waren nicht zu bändigen.
sie war auch krass streng, ja, also wir wollen es nicht nur schön reden. Wenn ich nicht mal, ja, wenn alle meine Freundinnen ausgehen durften und sie mich hier quasi zu Hause festgehalten hat, Alina, vorsichtig. Und also, aber sie hat das alles für unser Bestes gemacht, ja, und für mich war irgendwie klar, ich möchte gern das Muslimische eigentlich beibehalten, weil ich finde, in Wirklichkeit ist es eine friedliche Religion. Und für mich war klar, so, und ich bleibe Jungfrau, nicht wegen dem Muslimischen, sondern die Angela hat immer zu uns gesagt, ein Mann muss es wert sein, ja, euch zu erobern oder euch zu kriegen, ja. Nicht ihr verbiegt euch für einen Jungen oder irgendwas.
Das Wissen, wo... Schreiben, was bedeutet das Schreiberei?
Wie zeichnen, nur genauer.
Was bedeutet das?
Schau mal, ich zeig dir, was Schreiben ist, darf ich? Das ist Schreiben. Schau. Das ist Schreiben.
Was ich auch eingeführt habe, weil sie natürlich nicht sehr gut Deutsch konnten. Und erst durch den Tod der Mutter, wo sie dann ins Heim gekommen sind, vermehrt gezwungen waren, Deutsch zu lernen, war, dass ich gesagt habe, es gibt nur Fernsehzeit gegen Lesezeit. Wie ich das verlautbart habe. An dem Abend ist der Halil vor lauter Trotz und Zorn, glaube ich, um 7 Uhr ins Bett gegangen. Weil er, glaube ich, gespürt hat, darum kommt er nicht herum und er wollte gar nicht lesen. Er hat gesagt, das kann nur dir einfallen. Keine andere Kinderdorfmutter würde sowas machen.
Ich glaube, wenn ich 15 Minuten gelesen habe, durfte ich eine halbe Stunde fernschauen. Ja, dann war es 1:2. Und mir hat dann das Lesen immer so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann fast gar nicht mehr ferngeschaut habe. Und irgendwann haben wir aufgehört, meine Lesestunden mir gut zu schreiben, weil ich so viel gelesen habe, dass ich, glaube ich, immer noch 30 Jahre Fernsehstunden hätte oder so.
Ich bin nicht für Leistungsdruck, aber ich bin für Verdienen, sich was verdienen. Warum? Es ist besser, wenn man sich was erarbeitet hat. Und ich wollte sie nicht um diesen Genuss bringen.
Wenn ich irgendwas nicht hinbekomme, habe ich es gelassen und das war's dann. Und die Angela hat dann halt drauf geschaut, dass ich trotzdem noch dranbleibe und trotzdem schaffe, das fertig zu machen, wenn ich irgendwas begonnen habe. Das war ihr schon wichtig, die Ausbildung, dass das mal ganz gut läuft und ja, und dann einfach so einfach zu erziehen. Ich glaube, das ist ihr ganz gut gelungen.
Manches Mal denke ich mir, das Leben hat mir nichts vorenthalten. Da gibt es einen Film, den ich gerne anschaue, eine britische Komödie, die heißt 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Und in dieser Komödie sagt der eine Schauspieler, mögen wir alle von uns einmal sagen können, dass wir geliebt wurden und geliebt haben. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich das sagen damals? Und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das in meinem Leben behaupten konnte. Und habe mir gedacht, so richtig so, dass ich für jemanden ganz, 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 ganz wichtig gewesen wäre und jemand für, auch für mich wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und da hatte ich das Gefühl, nein, irgendwie ist da noch was offen. Und ja, 1-2 Jahre später habe ich da meinen Freund kennengelernt, der mir das Gefühl vermittelt, also wirklich geliebt zu werden und den ich auch von ganzem Herzen lieben kann, wo ich mir gewünscht habe, das auch in diesem Leben zu erleben. Ja, und wie gesagt, bei mir kommt halt alles so nach und nach hintereinander. Der Beruf und die Reisen und dann die Kinder und die Partnerschaft. Nicht alles gleichzeitig, aber da hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so zu schätzen gewusst.
Angela Sasshofer wechselt vom Wohnzimmer in ihr Schlafzimmer und führt das Gespräch im Bett liegend fort. Ein halbes Jahr zuvor hat die 54-Jährige die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten.
Mein Leben wird immer kleiner, mein Radius. Ich meine, das muss ich mir nicht bewusst herholen, sondern ich merke irgendwie, es genügt mir beim Fenster rauszuschauen oder einmal die Stiegen runterzugehen, mal ein bisschen in der Küche aufzuräumen. Bin ich hier wieder müde, dann gehe ich mich wieder hinlegen. So. Es ginge das so Hand in Hand mit den abnehmenden körperlichen Fähigkeiten. Natürlich auch verbunden mit einer gewissen Traurigkeit, weil sein Abschied auch ist einfach, alles wird anders, ganz anders. Alles verändert sich oder muss man loslassen, weil es einfach nicht mehr geht. Schon.
In der schwierigsten Zeit, wo sie mit sich selber beschäftigt war, hat sie sich mich geschnappt, ja, und gesagt, du kommst jetzt mit, setz dich jetzt daher. Dann hat sie gesagt, hör gut zu, wenn du dich jetzt aufgibst, wenn du nicht mehr lachen kannst, wenn du die Schönsten, es war ein heißer Sommer und ich war nur hier, ich bin nur drin gesessen, ganzen Tag, jeden Tag, ich habe nur geweint. Und dann hat sie zu mir gesagt, kann ja nicht wahr sein, dass du nicht deine Tochter schnappst und ins Schwimmbad gehst. Ich sag, jetzt reicht es. Jetzt hast du dich gehen lassen, jetzt stehst du da auf.
Weißt du, Mama, hast du, deine Mutter sagt, du willst nicht ins Schwimmbad?
Ja. Und dann hat sie mich jeden Tag angerufen, wenn ich nicht gerade bei ihr war. Hat sie gesagt, warst du heute schon eine Stunde mit deiner Tochter draußen?
Dann habe ich mir auch gedacht, komm, das bereue ich nur, wenn ich jetzt nicht zu Hause bleibe und noch Zeit mit Angela verbringe. Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme Urlaubssemester, bin nach Hause gezogen wieder und habe mich um meine Mama gekümmert. War auch schön noch. Ja.
Nach einem Semester muss Halil zurück auf die Uni und Songül übernimmt die Pflege, unterstützt durch eine Freundin Angelas und eine Hospizschwester.
Sie hat mich ganz kurz vor ihrem Tod, wirklich nur so 4-5 Tage bevor sie verstorben ist, dann hat sie gesagt, Songül, bleibst du kurz noch da? Habe ich gesagt, ja. Hat sie gesagt, ich habe eine Frage an dich. Willst du mich gehen lassen? Bist du damit einverstanden, wenn ich dich jetzt bald verlasse? Ich weiß noch nicht wann, aber ich spüre es schon, ich will jetzt gehen. Und ich will nur, dass es zwischen uns zweien geklärt ist. Alles andere ist mir egal, aber kann ich dich hier allein lassen? Und ich habe gesagt, ja, klar, kannst du mich allein lassen. Ich bin nicht allein, du bist ja eh da. Und wenn ich dann irgendwann selber Kinder habe, dann kann ich deine guten Erziehungstipps weitergeben. Und das war noch so lustig, weil dann hat sie gesagt, die Schlechten wirfst du einfach über Bord. Und ich habe gedacht, und ich so, was, die Kinder? Und sie, nein, die schlechten Erziehungstipps. Also das war noch so ein rührender, aber trotzdem auch irgendwie so ein, es war doch schon ein bisschen lustig, das dann mit den Kindern.
Am 27. April 2014 stirbt Angela Sasshofer im Hospiz Mödling.
Wenn es einen Gott gibt oder wenn es Allah gibt, warum lässt er uns Kinder so viel leiden und so viel Schmerz ertragen? Ich habe gesagt, wie weit sollten das noch gehen? Was sollen wir noch alles ertragen müssen? Ich habe gesagt, ich verliere den Glauben daran. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr daran glauben, dass es jemanden, einen Gott gibt, der uns was Gutes wünscht. Das kann es nicht sein, weil sonst hätte ich nicht so eine schlimme Vergangenheit. Dann hätte ich meine erste Mutter nicht verloren. Dann hätte ich einen Engel wie die Angela jetzt nicht verloren.
Überleg einmal. Schau, nein, jetzt nicht, Alina. Ich weiß es. Gott hat sie uns nur aus dem einen Grund geschickt, dass sie uns rettet. Da bin ich mir sicher. Dass wir stark werden, dass wir es daraus schaffen. Ja, da können wir dankbar sein, dass wir sie so lange hatten. Ja? Also das gibt mir es wieder ein bisschen so zurück, das Glauben. Verstehst du?
Es ist einfach nicht mehr. Es ist schon das Haus. Es war mal zu Hause, aber es ist jetzt einfach nicht mehr. Ja,
damit muss ich mich auch erst abfinden.
SOS Kinderdorf Hinterbrühl im Sommer 2014, 2 Monate nach Angela Sasshofers Tod.
Ja, gut. Das sind eigentlich so die letzten Reste aus meinem Zimmer, die jetzt da draußen stehen. Die Lampe und das Sofa und der Schreibtischsessel. Wenn ich hierher komme, habe ich das Gefühl, ich würde an einer Illusion festhalten, die es schon seit dem 27. April nicht mehr gibt.
Songül studiert Kunstgeschichte und besucht ein Kolleg für Mode und Design.
Das ist alles wirft mich nicht zurück an einen Punkt, aber es lässt mich dran denken und das will ich eigentlich gar nicht. Das Leben ist jetzt und ich bin jetzt 20 und ich habe jetzt ein super tolles Praktikum und jetzt habe ich den Fips kennengelernt und gehe mit Freundinnen aus und das passiert halt alles an einem anderen Ort und nicht mehr hier und ja.
Ich bin gerade zwischen zwei Welten, zwischen dem Leben an der Uni und dem hier, wo man in dem Haus, das ich aufgewachsen bin, auszuräumen und einfach leer zu machen und quasi zu übergeben. Ich habe die Zusage vom Kinderdorfleiter, dass wir bis Ende dieses Jahres noch hier bleiben dürfen. Also am 7.1. werde ich dann halt das komplette Haus dem Kinderdorfleiter übergeben und dann ist ein Kapitel abgeschlossen im Kinderdorf.
Halil studiert Verwaltungswissenschaften. Er hat eine Praktikumsstelle bei einer Bank in London in Aussicht. Wo er danach leben wird, weiß er noch nicht.
Ich glaube, seitdem mein Opa verstorben ist, habe ich kaum Kontakt mehr zu meiner türkischen Familie gehabt, also zu meinen Tanten oder so. Ja, es ist für mich oft einfach schwierig, weil ich einfach oft nicht weiß, worüber ich mich mit ihnen unterhalten soll. Und wir leben einfach so ein komplett anderes Leben. Und dann, wenn ich dort bin, bin ich irgendwie auch dazu gezwungen, mich mit meinen Eltern auseinanderzusetzen, weil dann auch immer irgendwelche Geschichten erzählt werden. Das ist vielleicht auch ein Grund, wieso ich keinen Kontakt zu ihnen haben möchte im Moment. Ja, und wenn ich an meinen Vater denke, irgendwann einmal habe ich dann gesagt, ja, dass ich eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte und habe eigentlich seitdem auch nichts mehr mit ihm zu tun. Also das ist für mich jetzt abgeschlossen, das ist jetzt für mich, also, und das war's für mich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er der treibende Faktor war, weil es spielen natürlich tausende Sachen mit, um Selbstmord zu begehen, ich glaube schon, dass er unter anderem der treibende Faktor war, dass meine Mutter, also ich war nicht. Ich habe mich weniger mit meiner Mutter befasst. Ich glaube, ich habe eher mehr Wut gegenüber meinem Vater gespürt. Also, können wir ganz kurz eine Pause machen, bitte? Ja. Bitte.
Es macht schon traurig zu wissen, dass sie sich an dem Tag umgebracht hat und sie ausgeschaut hat wie verprügelt, ja, also mit blauem Auge und so. Und das weiß man. Also das kann man nicht leugnen, noch so sehr ich meinen Vater liebe oder weiß ich einfach anscheinend auch irgendwie, wozu er in der Lage war. Weil wer seine Frau so prügelt, kann auch so lieb sein, ja. Da läuft was falsch. Und, keine Ahnung.
Sicher, er hat sicher vieles dazu beigetragen, aber...
Er wusste es
auch nicht. Sie hat sich dafür entschieden, den einfachsten Weg zu wählen und
zu gehen.
Den schwächsten Weg zu wählen und sich da einfach mal so beinhart das Leben zu nehmen, ne? Ohne darüber nachzudenken, was passiert mit uns Kindern.
Ich meine, natürlich voll dramatisch. Meine Mutter ist gestorben, als ich 4 Jahre alt war, aber sie hat mir mein Leben geschenkt. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Aber oft habe ich mir so eine Parallelwelt vorgestellt, in der ich weiterhin bei meinen leiblichen Eltern leben würde, wenn
wenn meine leibliche Mutter nicht verstorben wäre. Und ich wäre bestimmt nicht da, wo ich jetzt bin. Ich bin aber froh, dass ich da bin, wo ich jetzt bin.
Pina heiratet mit 18 Jahren. Sie arbeitet heute als Visagistin.
Schau, ich wollte Jungmutter sein, weil ich vielleicht liegt es daran, dass ich eine Lehre gemacht habe und sehr selbstständig war und gut verdient oder ganz gut verdient. Und mir war das irgendwie ganz wichtig schon, auch dass ich früher ein Kind habe, weil ich habe mir gedacht, und ich beweise mir das, wie ich das hinkriege, ja, dass ich das kann. Und für meine Tochter wünsche ich mir, dass sie alles an Aufmerksamkeit und alles an Schönes kriegt, was ich nicht hatte in ihrem Alter. Ja? Und sie ist schon sehr verwöhnt, ja? Dadurch, dass sie es, mein Mann und ich, beide auf sie und ihr alles irgendwie so mit einem halben Auge durchgehen lassen irgendwie, ne? Und wegschauen.
Das ist ja eine gute Idee.
Sie hat ein Lieblingslied und das will sie nachsingen.
Und Mutter, noch eine Frage. Lacht bestimmt Mama oder Tante Leila aus?
Niemand lacht. Keiner lacht, ich sag's euch.
Ich dachte das.
Niemand. Leuchten schön. Ist es das? Blumen leuchten schön. Das ist es, gell?
Ja. Blumen leuchten. Richtig. Bitte die Zeit.
Schön. Lass mich nicht allein, halt das Schicksal auf, gib mir, was einst war mein, was einst war mein.
Nochmal.
Zwei Mütter. Feature von Isabel Engels. Gesprochen hat die Autorin. Klangstücke und Sounddesign Stefan Weber. Studiotechnik Martin Todt. Eine Produktion der Feature-Abteilung des ORF 2015.